freue mich jetzt auf einen spannenden Austausch von vier Frauen, die uns ein wenig mehr dazu sagen können, ein bisschen detaillierteres auch dazu sagen können, wie die Pädagogik, ihre Pädagogik jeweils auf antimuslimischen Rassismus antwortet, aber eben auch auf reale Zwangsverhältnisse in manchen Communities. Dabei wollen wir uns jetzt nicht abarbeiten an den Terre des Femmes-Positionen, das wurde jetzt auch schon mal deutlich, sondern die sozusagen ein Stück weit hinter uns lassen, frisch einsetzen und nochmal neu fragen, welche Konzepte gibt es in eurer Arbeit, welche Ansätze gibt es, welche Pädagogiken habt ihr parat, um auf der einen Seite dem antimuslimischen Rassismus zu begegnen und auf der anderen Seite aber auch ganz konkret Unterstützung zu leisten, da wo Mädchen und junge Frauen in Zwangsverhältnissen stecken. Ich finde es auch wichtig, dass wir nicht davon ausgehen, Pädagogik hat überall eine Antwort. Es werden sicherlich einige Fragen auch offen bleiben. Also es wäre auch schön, wenn ihr immer wieder auch darauf hinweisen würdet, wo eure Arbeit an Grenzen kommt, wo sozusagen es eine offene Frage ist oder vielleicht andere Verantwortlichkeiten gibt. Jetzt freue ich mich, auf dem Podium begrüßen zu können und ich fange bei dir außen an. Sabrina Felus von FÖDEM. FÖDEM steht für Förderung des deutschsprachigen Moscheeunterrichts Herrenberg und sie wird auch ein bisschen noch was von ihrer Arbeit von Mentor in Reutlingen erzählen. Herzlich willkommen hier. Neben ihr sitzt Dr. Shusra Schröer vom Zentrum für Islamische Theologie. Dort bildet sie junge SeelsorgerInnen aus, die durchaus auch sozialarbeiterische Funktionen übernehmen, etwa in Gefängnissen oder in Krankenhäusern. Sie ist sehr an interreligiösem Dialog interessiert, so ähnlich wie ihr das auch beim FÖDEM. Seid ganz herzlich willkommen. Dann neben mir sitzt Lena Hetzel. Ich muss kurz nochmal berichtigen, sowohl auf den kleinen Plakaten, die es irgendwann mal gab, wurde ihr Name falsch geschrieben, sie schreibt sich ohne TZ, nur mit Z und auch die Institution, die sie vertritt, war falsch geschrieben. Ich sage es nochmal ganz korrekt, so wie es hier auch steht. Sie steht und vertritt jetzt hier für das Mädcheninformations- und Beratungszentrum, Mädchen immer mit Stamm, getragen vom Verein Mädchentreff e.V. Tübingen. Herzlich willkommen. Es wäre jetzt schön, wenn nach dieser ganz super kurzen Vorstellung, die jetzt nur mal die Namen und die jeweiligen institutionellen Orte so ganz kurz angeklingt hat, wenn ihr euch sie sich noch mal ein bisschen intensiver, genauer vorstellen könntet, was jeweils die Berührungspunkte sind zu den Fragen, die uns jetzt heute Abend beschäftigen. Und das kann der Reihe nach passieren. Wir hatten vorhin verabredet, eine legt halt los und so würde ich es auch vorschlagen, dass wir es so handhaben. Wer legt los?
Dann fange ich mal an. Ja. Ich hoffe, man hört mich so okay. Also FÖDEM ist eine Bildungsinitiative und wir spezialisieren uns auf Konzipierung und Qualifizierung von muslimischer Jugendarbeit. Das heißt, aus muslimischen Kontexten gibt es sehr wenig Ressourcen und wenig bestehende Institutionen, die muslimische Jugendarbeit machen. Das ist so unsere Hauptaufgabe. Wir haben uns gedacht, okay, es gibt sehr wenig. Und wenn es was gibt in den muslimischen Communities, dann ist es vor allem auf der Sprache der jeweiligen Gemeinde. Also die türkischen Gemeinden machen ihre Jugendarbeit auf Türkisch, die arabischen Gemeinden auf Arabisch. Und so findet sowohl kein Austausch statt, als auch wenig Kontrolle, was da überhaupt unterrichtet wird und was die Inhalte der jeweiligen Jugendarbeit sind. Und deshalb haben wir uns als Aufgabe gestellt, sozusagen alle Konzepte auf Deutsch zu konzipieren und genau unsere Arbeit auf Deutsch zu machen, um einfach zu sagen, okay, wir sind deutsche Muslime, wir leben in Deutschland und so, was uns verbindet, ist die deutsche Sprache und das sollte sich auch in unserer Arbeit inhaltlich widerspiegeln. Ich mache bei FÖDEM vor allem die Vernetzungsarbeit ja, und Öffentlichkeitsarbeit. Und bei Mentor bin ich Mentorin gegen oder für, je nachdem wie man es jetzt formuliert. Also wir geben Workshops zu den Themen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit. Also ich bin ausgebildete Jugendleiterin und Mentorin. So viel zu mir.
Wunderbar. Wer möchte denn da anschließen? Passt das ganz gut?
Ja, das mache ich mal weiter. Also ja, ich bin Lena Hetzer vom Mädcheninformations- und Beratungszentrum. der Trägerverein ist Mädchentreff e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben ganz vielfältige Angebote für Mädchen und junge Frauen. Wir machen feministische Mädchenarbeit und setzen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eben für die Interessen von Mädchen und jungen Frauen ein. Es ist zum einen eine politische Ebene, wo wir in verschiedenen Arbeitskreisen aktiv sind, Gremienarbeit machen, Öffentlichkeitsarbeit, aber dann natürlich auch die pädagogische Arbeit, wo ich sagen würde, das Herzstück unserer Arbeit sind eigentlich die offenen Angebote. Das sind 3 Öffnungstage in der Woche. Darüber hinaus gibt es aber auch verschiedene Workshops, Freizeitgestaltung. Es gibt eine wöchentliche Medienwerkstatt, da werde ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und die Berührungspunkte zum Thema ergeben sich eigentlich daraus, dass wir durchschnittlich so 60 bis 90 Besucherinnen in der Woche haben und davon sind ungefähr 90% selber geflüchtet oder nach Deutschland migriert. So ist im Moment die Statistik so für unsere offenen Angebote. Also wir haben über 20 verschiedene Herkunftsländer und natürlich sind darunter auch ganz viele muslimische Mädchen. Und die bleiben oft über einen längeren Zeitraum bei uns in den Angeboten, also über mehrere Jahre. Teilweise begleiten wir die von der Grundschule im Übergang auf die weiterführende Schule und dann bis sie Teenagerinnen sind oder junge Frauen. Und daher kommt es auch, dass da natürlich die Zeit der Schule dann auch zum Teil beginnt, den Kopftuch zu tragen. Also da haben wir den Berührungspunkt. Und eine zweite Sache ist, da werde ich auch nachher vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, dass wir Ende letzten Jahres einen offenen Briefwechsel mit Boris Palmer hatten, wo es eben um dieses Kopftuchverbot für minderjährige Mädchen ging, wo wir uns ganz klar dagegen ausgesprochen haben. Genau, aber das werde ich nachher noch ein bisschen genauer erzählen.
Ja, das war schwer. Ich komme aus dem Zentrum für Islamische Theologie. Mein Fachbereich ist praktische Islamische Theologie, Seelsorge und soziale Arbeit. Und das ist ein Masterstudiengang, wo Studierende ungefähr in der Regel 4 Semester verbleiben und dann halt mit dem Master abschließen in Seelsorge und Beratung. Meine Berührungspunkte, also erstmal so im Kontext des Studiengangs, also die Studierende bei uns sind, haben Migrationsbiografien, sag ich mal so, und sind auch muslimischen Glaubens und rund 80% der Studierenden bei uns sind weiblich. Und meine Berührungspunkte ist das so, ich glaube an mehrfache Richtungen. Ich selber habe Migrationsbiografie und komme aus Jordanien und habe eigentlich meine Religion ganz frei gelebt und erlebt und gelernt und ist eigentlich nie Thema gewesen. Also Identitätszuschreibungen waren in einem anderen Bereich, der Islam gehörte nicht dazu. Also, und er war ein bisschen überrascht, als ich nach Deutschland kam, dass das doch irgendwie der Diskurs sich verändert hat hier ein bisschen. Früher war es dann mehr so mit Themen der Migration, türkischer Migrationshintergrund und plötzlich nach 2000, 2001 dann ging es mehr um die muslimische Identitäten und ich erlebe es sehr oft in den Diskussionen mit den Studierenden, das ist bei uns ein Thema. Ja. Auch gerade wenn unsere Studierende in der Phase sind, wo sie sich in Praktikumphase begeben, wo sie nach Praktikumplätze suchen und da wird das eben antimuslimische Rassismus auch thematisiert. Das thematisiere ich auch in den Vorlesungen, auch in den Seminaren. Das sind, und der nächste Berührungspunkt ist das so, dass ich selber auch Kinder habe so, und die dann auch in Schulen auch, also die ihre Erfahrungen auch in den Bildungsinstitutionen machen und dann auch ihre Erzählungen auch wieder aus der Pädagogik mit nach Hause bringen und das ist eben auch ein Thema. Also ich merke irgendwo in allen Bereichen, ob es jetzt privat oder beruflich, es wird schon thematisiert und gibt es auch interessante Diskussionen.
Ich komme von der Evangelischen Gesellschaft und leite dort den Bereich Hilfen für junge Migrantinnen. Sie hören mich? Genau, dort gibt es 2 Fachdienste. Das eine ist ROSA, eine anonyme Jugendhilfeeinrichtung für junge Migrantinnen zwischen 16 bis 21. Das heißt, aus unterschiedlichsten Gründen flüchten die Mädchen aus dem Elternhaus und wohnen bei uns anonym. Und wir betreuen sie im Durchschnitt ich würde mal sagen, in welche 3 Jahre, bis sie ihre Selbstständigkeit erreicht haben. Bei Yasemin, das ist eine landesweite Beratungsstelle. Wir nennen uns eigentlich Beratungsstelle für junge Migrantinnen, die sich in Konfliktsituationen befinden. Aus der Erfahrung, also aus der Praxis heraus, ist es so, dass sich viele Mädchen an uns wenden, die von Gewalt im Namen der Ehre oder Zwangsverheiratung bedroht sind. Berührungspunkte sind Tragen oder Nichttragen einer Kopfbedeckung, verbunden damit auch Religion abwenden oder hier hinwenden, Religion auch als Ressource, also nicht jetzt das Tuch allein, ich würde es nicht gern so an diesem festmachen, sondern das ist einfach in der Arbeit mit den Mädchen auch, hat ganz viel mit Jugendkultur auch zu tun, mit sich entdecken, lernen. Das sind so zentrale Themen. Und es gibt natürlich die Mädchen, die im Elternhaus eine Kopfbedeckung tragen mussten gegen ihren Willen, aber andere, die das getragen haben, die das auch gar nicht schlimm fanden. Es gibt auch die Mädchen, die liberal, also wo Religion keine Rolle gespielt hat, sagen wir mal so. Und beispielsweise bei Rosa das freiwillig tragen, auf ganz, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Also das kann auch ein Zeichen setzen sein, so ich bin Muslimin, ich bin wer. Oder Protest oder ein Accessoire. Also man kann ja da auch ganz viele, auf ganz unterschiedliche Art und Weise auch eine Kopfbedeckung tragen. Genau, also das sind so, also sowohl als auch. Also es ist recht bunt und nicht eine Einbahnstraße.
Ja, bunt würde ich jetzt auch sagen, nach der kurzen Vorstellung ist jetzt hier auch tatsächlich das Podium, also wirklich von Bildung, Begleitung, Unterstützung, Intervention, die ganze Palette sozusagen der Interventionsmöglichkeiten, die man in der Pädagogik so hat, das ist wunderbar. Wir haben verabredet, dass wir jetzt zunächst mal eine kleine Fragerunde machen, wie pädagogische Maßnahmen, ihre pädagogischen Maßnahmen Jugendliche begleiten und unterstützen können, die eben mit antimuslimischem Rassismus konfrontiert werden, die Diskriminierungserfahrungen machen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder aufgrund dessen, wie sie gelesen werden. Hier könnten wir vielleicht wirklich nochmal in die Tiefe gehen und ein paar konkrete Unterstützungsgeschichten hören. Wie reagiert ihr darauf? Wer mag beginnen?
Okay, also bei uns in der Einrichtung geht es vor allem darum, dass wir eben Räume schaffen, ganz konkret Räume, wo es Auseinandersetzungen geben kann, aber auch, wo es eben die Möglichkeit gibt, über bestimmte Erfahrungen zu sprechen. Und wenn es um Diskriminierungserfahrungen geht, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man die ernst nimmt und nicht bagatellisiert, um dann im besten Fall gemeinsam Strategien entwickeln zu können. Wenn es darum geht, dass wir im Alltag stärken, versuchen wir jetzt zum Beispiel in offenen Angeboten, wenn es nicht immer den Raum gibt, dass wir einen sicheren Raum schaffen können, wo man über eine Diskriminierungserfahrung sprechen kann, versuchen wir ganz konkret im Alltag mit kleinen Methoden eben auf Stärken oder Ressourcen hinzuweisen, indem man einfach kurze Rückmeldungen gibt. Und es ist zum Beispiel immer sehr eindrücklich, wenn es um Sprache geht, dass mir zum Beispiel eine arabische oder kurdische oder türkische Muttersprache sehr oft im gesellschaftlichen Diskurs eher als ein Defizit gesehen wird, während jetzt zum Beispiel eine englischsprachige, also Zweisprachigkeit eher als totale Stärke hervorgehoben wird. Wir versuchen eben an sowas anzusetzen und das umzukehren und auch zu sagen, es ist eine total krasse Stärke, wie viele Sprachen du kannst, dass du 4 oder 5 Sprachen sprichst, und versuchen eben dann an solchen kleinen Dingen immer wieder dran zu bleiben. Wir haben aber auch ganz konkrete Methoden und Workshops, die wir zur Stärkenarbeit machen. Da hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr einen Workshop, wo es um Stärken ging. Was macht mich stark, war das der Titel. Und da haben wir mit 12 auch hauptsächlich geflüchteten Mädchen Collagen gebastelt über 2 Tage und haben uns darüber ausgetauscht, was sind Dinge, die mich stärken, aber was sind auch Dinge, die mir Steine in den Weg legen, die mein Leben erschweren. Und daraus sind dann 12 ganz tolle Collagen entstanden, die wir im Rahmen vom 25.11., also am Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, im Rathaus ausstellen konnten. Dort haben wir dann auch Mädchen ermutigt, mit uns hinzugehen und haben ihnen auch gesagt, hier habt ihr dann auch eine Stimme, eure Collagen werden gesehen, ihr könnt hier mitkommen, auftreten. Und dann ist es eben passiert, dass Boris Palmer das Grußwort gesprochen hat und in seiner Rede darauf hingewiesen hat, was für eine ungeahnte Dimension an Gewalt durch die geflüchteten Männer nach Tübingen gekommen ist, und hat sich als einer der Erstunterzeichner von dieser Terre des Femmes-Kampagne eben zu erkennen gegeben und hat in dem Rahmen gesagt, dass er sehr unterstützen würde, ein Kopftuchverbot für Minderjährige in öffentlichen Einrichtungen durchzusetzen. Und das war eben, wie ich vorher erwähnt habe, der Auslöser für diesen offenen Brief, den wir dann geschrieben haben, weil wir es einfach für uns auch nicht so stehen lassen konnten, mit den Mädchen zusammen bei so einem Aktionstag eigentlich dann so eine Rede zu hören. Und daraufhin hat sich das dann eben entwickelt, dass wir einen offenen Brief geschrieben haben, uns ganz klar gegen dieses Verbot ausgesprochen haben und von Boris Palmer dann auch nochmal eine Antwort erhalten haben. Ja. Aber das war sozusagen jetzt mal eine Erfahrung, was auch passieren kann, wenn man Stärkenarbeit macht und dann sozusagen nach außen geht, was dann auch für Reaktionen kommen können.
Und was auch zeigt, was sozusagen im Hinblick auf professionelles Handeln zunehmend wichtiger werden wird, dann nämlich auch sich solidarisch zu zeigen und tatsächlich mit so einer öffentlichen Reaktion auch sich für die Mädchen einzusetzen. Also das, ja, nochmal ganz viel Respekt dafür auch an der Stelle.
Also uns ist es wichtig, dass wir Räume für Migrantinnen zur Verfügung stellen und die auch, ich will mal sagen, mit einem bestimmten Gesetz, das hat sich jetzt ein bisschen, also mit einem pädagogischen Gesetz verkleidet ist, was sozusagen durch die Pädagogen gelebt werden soll, in Begegnungen, im zwischenmenschlichen Austausch. Das heißt, Haltung ist was ganz arg Wichtiges. Da hat man immer viel zu wenig Zeit, da könnte man immer noch viel, viel mehr tun. Aber das, was sozusagen die Räume auch diesen Mädchen geben soll, ist ja, dass sie eben auch Gewalt, also diese Räume sind auch, sollen, sage ich mal so, Gewaltfreiheit gibt es nicht, es kann dann schon mal das eine oder andere geben, aber die Intention ist, dass es gewaltfreie Räume sind und deswegen achten wir zum Beispiel auf Sprache. Wir sagen, egal welche Religion du hast oder auch nicht hast, du bist okay, du bist richtig. Oder Interessen oder Kleidungsstil. Also das geht ja jetzt nicht nur über das Kopftuch, sondern über viele Dinge. Und wir wollen eben sagen, anders wie eine Gesellschaft, wo eben eine Ungleichbehandlung ist, möchten wir hier eben zum Beispiel in der stationären Jugendhilfe, was ihr Zuhause wird, in Anführungszeichen, auf eine bestimmte Zeit, unter schwierigen Bedingungen auch, weil ohne Familie zu leben ist auch nicht einfach. Und ein neues Leben anzufangen, Dinge nachzuholen und auch schnell Selbstständigkeit zu erreichen, da haben wir schon eine hohe Erwartung auch an uns selber, dass wir ihnen eben diese gewaltfreien Räume anbieten und dass wir versuchen, dass jede zu gleichen Rechten kommt, eben anders als in der Gesellschaft. Also das ist schon auch die Botschaft dieser, die Verletzungen, die sie eben auch in der Gesellschaft machen, aufgrund dessen, dass sie vielleicht nicht die gleichen Privilegien haben, dass sie Rassismuserfahrungen machen auf verschiedenen Arten, Weisen, Formen. Das sollen sie nach Möglichkeit bei Rosa zum Beispiel nicht erfahren. Natürlich kann es dann, natürlich passiert da auch Gewalt, aber da versuchen wir als Pädagogin dann korrigierend eben auch einzugreifen und eben hier auch Stellung zu beziehen. Dann achten wir zum Beispiel darauf, dass das Team, ob man das jetzt multiethnisch, transethnisch, wie auch immer, dass einfach eine Repräsentanz auch vertreten ist. Das muss nicht heißen, dass eine Migrantin das besser kann, sondern dass eben die Vorbilder auch eben Migrantin sein kann, die jetzt nicht unbedingt zum Beispiel ein Kopftuch trägt, ein Heirat und Kinder kriegt, sondern eben auch anderen Lebensentwurf hat. Und zur gleichen Zeit ist es wichtig, eben aus der Mehrheitsgesellschaft auch Pädagogen zu haben, weil es tut die Identifikationsflächen eben auch erweitern. Und so ist eben wichtig, wenn die eben dann mit diesen Erfahrungen nach Hause kommen, sage ich mal, dass man eben auch gemeinsame Erfahrungen teilen kann, wenn sie sozusagen, sie müssen ja nicht viel erzählen, sie verstehen sich und verstehen den Schmerz, den der andere eben auch hat und können eben hier auch füreinander da sein und auch Ideen mitgeben oder ja, so ging es mir auch oder da könntest du doch so handeln. Also was loswerden, Ideen kriegen und es ist aber auch ein Schonraum, es ist ein Entwicklungsraum, also es ist vieles, je nachdem, was eben die Einzelne gerade eben braucht. Deswegen ganz wichtig eben auch zuhören. Ich glaube, dass Pädagoginnen nicht gut zuhören können, wie so viele. Das ist, glaube ich, heutzutage eine ganz große Leistung, eben zuzuhören und auf einer Augenhöhe sich zu begegnen. Und trotzdem hat man, denke ich, eine Meinung. Also wir haben auch eine Meinung. Und man kann eben zum Beispiel Emanzipation nicht überstülpen oder dieses Korsett anziehen, weil wir meinen ja auch zu glauben, zum Beispiel, wenn man ein Kopftuch trägt, das ist rückständig und so weiter. Also da muss ich sagen, da habe ich auch ganz viel von den jungen Damen gelernt, die so das selber auch definieren, was es heißt, selbst bestimmt zu leben. Und so haben wir eben viele, die zum Beispiel bei Rosa dann freiwillig ein Kopftuch tragen, aus eben verschiedensten Gründen, aus Protest, aus Gründen von, ich will mich mal ausprobieren, wie das ist, oder die Religion für sich entdecken. Und so führen wir dann zum Beispiel auch Gespräche eben von Mehrheitsdeutschen und Migrantinnen, wo es gemeinsame Themen auch gibt, wo wir dann, was weiß ich, Quellen heranziehen und gucken, was steht da jetzt in der Bibel, was steht da im Koran und welche Suche war das? Da gibt es die gleiche Geschichte, das ist ja interessant. Also mehr auf die Gemeinsamkeiten zu gucken und weniger auf das sogenannte Trennende. Ist es überhaupt trennend?
Also bei uns geht das etwas trockener, glaube ich. Wenn ich jetzt von den Seminaren rede, dann gehen wir das erstmal wissenschaftlich vor, oft auch mit wissenschaftlicher Analyse-Textarbeit. Da versuchen wir an den Themen auch differenziert heranzugehen. Aber auch mit dem Ziel, dass das Thema antimuslimischer Rassismus nicht überhand nimmt. Also in die Diskussion, dass man auch in Selbstreflexion auch an Haltung arbeitet. Das ist ganz wichtig. Daneben ist es ganz wichtig, dass eben die Studierenden bei uns an Supervision und Selbsterfahrungsseminare auch teilnehmen können, dass sie eben auch ihre Erfahrungen auch thematisieren können, die sie in der Praxis machen, die sie aber auch unterwegs machen. Es ist nicht so, dass sie nur diese Begegnungen in der Praxisstelle haben, sondern die Begegnungen können einfach unverhofft sein, dass sie einfach auf der Straße gefragt werden. Weshalb und warum tragen Sie eben eine Kopfbedeckung, ja? Oder die berühmte Frage, wo kommen Sie her? Ja? Das Weitere, was ganz wichtig ist und wo ich merke auch, dass es den Studierenden wirklich auch Spaß macht, ist das Lernen in Begegnung. Dass sie tatsächlich nicht nur unsere Seminare und Vorlesungen nur innerhalb der islamischen Theologie halten, sondern tatsächlich, dass wir in Kooperation interdisziplinär arbeiten mit den Theologien in Tübingen, mit der Sozialpädagogik, aber auch mit anderen Fachschulen der sozialen Arbeit. Und zum Beispiel im letzten Jahr sind wir zu einer gemeinsamen Exkursion mit der katholischen Theologie und der islamischen Theologie nach Köln gefahren und allein diese Bahnfahrt war wirklich eine sehr interkulturelle religiöse Begegnungen, jetzt die beiden Gruppen miteinander durch die Bahn fahren, hatten sie genug Zeit, um Erfahrung Austausch zu haben, also das war sehr prägend und am Ende die drei Tage, wo wir gemeinsam viele christliche Einrichtungen, muslimische Einrichtungen, aber Einrichtungen der sozialen Arbeit gemeinsam besucht haben, habe ich gemerkt, dass da auch einen Aufbrechen des Containerdenkens stattgefunden hat an beiden Seiten. Also was wir schon voneinander alles so gedacht haben. Und solche Erfahrungen finde ich gut und ich finde, das trägt dazu bei, dass man auch antimuslimischer Rassismus auf jeden Fall entgegenkommt. Und die planen wir auch in der Zukunft auch wieder sehr pädagogisch und darüber freuen wir uns.
Also ich kann mich meinen Vorrednerinnen ich kann mich meinen Vorrednerinnen in vielen Sachen anschließen. Also ich würde zuerst über meine Arbeit bei Födem und dann über meine Arbeit bei Mentor reden. Bei Födem haben wir ein Modul in unserer Jugendmentorenausbildung, wo es genau um das Thema geht, nämlich wie gehen wir als Betroffene, aber auch als Menschen, die mit Jugendlichen später arbeiten, mit antimuslimischem Rassismus um. Und es war einfach total wertvoll, also als ich das erste Mal die Schule mitgemacht habe, mit Betroffenen mich auszutauschen und darüber zu reden, wie ist es eigentlich, wenn man nach außen hin immer so, okay, ich bin die Jugendleiterin, ich weiß, wie man damit umzugehen hat und so die Jüngeren so bestärkt, aber gleichzeitig selber immer wieder damit konfrontiert wird, okay, ich weiß nicht, wie ich mit solchen Situationen umgehen soll. Manchmal stecke ich es besser weg und manchmal schlechter. Und also das war, also das ist so der ganz zentrale Punkt unserer Ausbildung, den ich sehr toll fand. Also wir reden darüber, muss ich alles ausdiskutieren, muss ich mir jede Frage gefallen lassen, muss ich mir jeden Kommentar gefallen lassen, muss ich mir Kommentare von Lehrern, von Arbeitgebern gefallen lassen, weil einfach ein Machtgefälle da ist. Und wenn nein, dann wie wehre ich mich und wie lasse ich es auch, also weil es ist im Endeffekt, zwar betrifft es mich persönlich, aber im Endeffekt ist es ja keine persönliche Diskussion. Im Endeffekt geht es ja um das Kopftuch und deshalb ist es voll wichtig und wertvoll auch zu wissen, so hey, das betrifft mich zwar persönlich, aber ich muss das nicht an mich ranlassen. Und das ist so einer der Ansätze, mit denen wir arbeiten. Und wir haben dann auch ein cooles Modul, wo dann ein Rhetoriker zu uns kommt, einen Vortrag darüber hält, über Kommunikation und wie tritt man selbstbewusst auf, auch wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt Lehrer-Schüler-Verhältnis oder Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, also wie lasse ich mich nicht unterkriegen sozusagen. Und bei Mentor ist so der Anspruch, ein bisschen Sensibilisierungsarbeit zu machen, also im dritten Jahr haben wir gerade eine Kooperation mit einer Schule in Schwäbisch Gmünd, die St. Loretto-Schule, falls es jemandem was sagt. Das ist eine Schule für, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen, eine Schule für Jugend- und HeimerzieherInnen. Und da, also es läuft total super und die Anfrage ist einfach total riesig. Also die sind sehr daran interessiert, dass die Kooperation weiterläuft, weil es einfach auch für die total wichtig ist, zu hören, okay, was ist eigentlich antimuslimischer Rassismus, was ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und wie betrifft mich das in meiner Arbeit? Und es ist auch ganz krass, also viele von den SchülerInnen sind schon in der Praxis, also betreuen irgendwie Jugendhäuser oder andere offene Jugendangebote, gerade so Mädchencafés etc. Und wenn sie von ihren Erfahrungen erzählen, ist es super, weil da kann man halt genau diese Schnittfläche von Betroffenen und ich arbeite mit jemandem, der betroffen ist, sehr toll aufarbeiten. Also wir hatten schon öfter die Situation, dass dann SchülerInnen zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, wir haben muslimische TeilnehmerInnen und die sind ganz krass in der Schule zum Beispiel durch Lehrer oder durch MitschülerInnen durch antimuslimischen Rassismus betroffen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich selber nicht so weiß und nicht so die Berührungsfläche habe und da finde ich, macht Mentor ganz wichtige Arbeit. Das ist dann so die Arbeit, die wir mit ErzieherInnen machen. Gleichzeitig machen wir aber auch Bildungsangebote gerade für SchülerInnen und jüngere SchülerInnen. Also zum Beispiel mit der, also das Projekt ist in Reutlingen ansässig und mit dem FLG gibt es auch schon eine längere Kooperation mit den Ethik- und Religionsklassen. Aber im Jahr machen wir da so Projekte mit denen. Und dieses Jahr hatten wir so ein Open Space zum Thema Islam und Muslime in Deutschland. Und da gab es dann so eine Ask a Muslim, also Ask eine Muslimin, Teil, wo ich mich dann bereit erklärt habe, okay, ihr dürft jetzt alle peinlichen Fragen stellen, die ihr schon immer einer kopftragenden Muslimin stellen wolltet. Und das war eine sehr lange Stunde, aber es war auch total witzig, weil also es kamen total erwartete Fragen, auf die man eingestellt ist, so zum Beispiel, warum trägst du Kopftuch? Und es ist dann cool, weil man dann vielleicht auch eine unerwartete Antwort gibt oder eine Antwort, die die Schüler jetzt nicht so auf dem Schirm hatten, so, ah, krass, okay, aus solchen Gründen kann man auch Kopftuch tragen, weiß ich nicht. Und dann so andere Fragen wie, wie viele Sünden hast du schon begangen? Oder, also, und was ich auch total interessant fand, ist, dass Schüler so ein krass zwangs- und negativ konnotiertes Bild von Muslimen haben. Zum Beispiel kann ganz oft die Frage, wirst du gezwungen, wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du dann trotzdem Muslimin? Wann wusstest du angefangen, Kopftuch zu tragen? Und wenn du dir eine andere Religion aussuchen könntest, was wäre das? Und einfach so, ich fand das dann, also es war ganz interessant, dann zu fragen, so, ja, wie kommst du denn darauf, dass ich nicht freiwillig Muslimin bin? Und dann so, ah, okay, ja, stimmt eigentlich schon. Und ah, okay, bloß weil du muslimische Eltern hast, bist du nicht automatisch auch Muslimin? Ah, okay, witzig. Und das war einfach total wertvoll und cool, einfach auch für mich so, ja, genau, also so Vorurteile sozusagen, das klingt jetzt drastisch, aber im Keim ersticken zu können, so einfach in ganz jungen Jahren so einen coolen, bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, weil die sagen so, oh, du bist die coolste Muslimin, die ich kenne, und dann so, ja, okay, wie viele Muslimen kennst du, so, und die so, ja, dich. Und, ja, oder dann halt zu sagen, also, ja, ist einfach cool und wichtig, finde ich.
Und wahrscheinlich hast du immer wieder auch das gut brauchen können, was ihr euch da in Harrenberg bei Vödem auch so antrainiert, nämlich also dieses aus einer eigenen Betroffenheit sich dann auch stellen sozusagen, ja, und ja, letztlich ja auch immer verwundbar zu sein, ne? Und damit umgehen zu können.
Also gerade in dem Kontext war es total cool, weil ich war dann in der Position, in der ich mich freiwillig in diese Situation gegeben habe, gefragt zu werden. Meistens sitze ich ja an der Bushaltestelle und kommt jemand, ja, hören Sie mal, ich habe eine Frage, also diese ganze Burkini-Diskussion, und fängt dann an, mich voll zu labern, und ich denke so, ich bin zu spät zur Arbeit, ich habe gar keine Lust, diese Diskussion gerade zu führen, aber ist in Ordnung. Oder ich sitze in der Bahn und es sind 100 Grad und es gibt keine Klimaanlage und alle schwitzen aus allen Poren und jemand fragt mich, ist Ihnen eigentlich nicht heiß? Und ich denke mir so, uns allen ist heiß, aber ist in Ordnung. Und in solchen Kontexten, in denen ich mir das aussuche, ist es halt viel angenehmer, weil ich dann, ja, weil ich es mir ausgesucht habe.
Gut, ja. Kommen wir zu unserem zweiten Bereich, nämlich dem Thema Aufwachsen in Zwangsverhältnissen, in familiären Zwangsverhältnissen. Wo würdet ihr sagen, bieten eure Angebote da sozusagen eine Unterstützung? Manchmal ist es offenkundig, ne? Wie bei Jasmin und Rosa, aber vielleicht haben da die anderen Einrichtungen auch einiges noch dazu zu sagen.
Also wichtig vielleicht nochmal, oft glauben Menschen, dass sie Mädchen bei Jasmin in Beratung sind und dann bei Rosa aufgenommen werden. Dem ist nicht so. Das sind zwei ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche, wo es eben auch andere Schwerpunkte gibt. Jasmin arbeitet sehr präventiv. Das heißt, wir gehen zum Beispiel eben in Schulen und tun innerhalb von zum Beispiel zwei Unterrichtseinheiten, was weiß ich, im Rahmen von Ethik, tun wir eben was, eine Einheit machen zu Kinderrechten, Jugendrechten, um junge Menschen zu erreichen und sie zu informieren, dass sie Rechte haben. Oft kennen ja junge Menschen ihre Rechte gar nicht. Und zwar unabhängig von Religion oder Nationalität. Und so die zweite Botschaft ist, aufzuzeigen, dass es in Deutschland zum Beispiel eben das Jugendamt gibt, wo man sich hinwenden kann, wenn man in Not ist, wenn man Probleme hat. Also sie einfach aufzuklären darüber. Und da machen wir immer wieder die Erfahrung, dass sie eben, also da tun wir zum Beispiel dann eben auch die Beratungsstelle vorstellen, dass man sich da hinwenden könnte, wenn man eben Konflikte hat. Und wir sagen dann eben, dass es sowas gibt wie ein Kinderjugendhilfegesetz und dass man eben im Bedarfsfall auch Hilfe beantragen könnte. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und eben präventiv. Also es muss ja nicht immer eine, die Lösung, die Flucht von zu Hause sein, sondern dass sie auch vielleicht lernen, wenn sie das vielleicht von zu Hause kennen, im Sinne von Probleme haben, in vier Wänden zu bleiben, dass sie sich trauen, man kann ja auch in der Schule oder vielleicht mit der Kollegin oder mit der Schulsozialarbeiterin, wie auch immer. Also hier ist dieser präventive Ansatz etwas ganz Wichtiges. Da kann dann eben zum Beispiel sein, dass sich dann einzelne Betroffene dann zeitversetzt in der Beratungsstelle an die Beratungsstelle wenden und sagen, ja, ich habe da so ein Problem, das ist dann oft eine Gewalterfahrung oder was auch immer, und wir tun sie dann an ihrem Lebensort, das ist dann oft, sind es dann doch Mädchen, die sehr fremdbestimmt leben, sehr kontrolliert leben, und dann gucken wir, wie kann sie einen Termin wahrnehmen. Gehen wir in die Schule und schauen eben so, dass es einen geschützten Kontakt geben kann, und dann sagt sie, was sie im Anliegen ist. Sie bestimmt auch das Tempo. Wir gucken natürlich drauf, gibt es da irgendwelche Themen, wo wir reagieren müssen. Also wenn Minderjährigkeit ein Thema ist oder wenn sie jetzt ankündigen würde, ich bin jetzt 14 und ich werde jetzt gegen meinen Willen zwangsverheiratet, da würden wir dann sofort reagieren. Also da muss man mal gucken, wie alt ist sie, hat sie Persönlichkeitsrechte, man muss dann immer abwägen, ist die Intervention, die Gefahr, also was ist Schutz, was, also nicht hyperaktiv jetzt sie retten zu wollen, sondern dass man einfach abwägt und schaut. Und da kann eben auch Mädchen sein, die dann monatelang mit uns in Kontakt sind. Die sagen, nee, bitte jetzt noch nichts tun. Also wir tun sie ja dann auch immer, also sie wollen ja dann immer so Ideen, also wie kann ich mich da befreien aus dieser Situation oder von diesem Problem, also je nachdem, was sie eben mitbringt, und dann überlegen wir eben gemeinsam, gibt es da Ressourcen, gibt es irgendwelche Familienangehörige, gibt es Freunde, wer hat in der Familie das Sagen, wen könnte man noch ins Boot holen, da können zum Beispiel können Geistliche, also wir sind da ganz kreativ und ganz offen, um zu schauen, okay, kann man da eine Lösung finden, wo es ihr dann eben auch besser geht. Wir haben vereinzelt auch männliche Jugendliche, aber das Schwerpunkt ist schon noch, dass es die weiblichen Migranten sind, aber auch, es gibt ja auch männliche Jugendliche, die in Not sind. Das, genau. Und dann kann es eben dann sein, dass wenn jetzt eine Kindeswohlgefährdung gegeben wäre und wir reagieren müssten, dann würden wir im Bedarfsfall eben Kontakt zum Jugendamt aufnehmen und sagen, da ist jemand in Not oder da ist Gefahr im Verzug oder je nachdem, und würden dann hier das Jugendamt bitten, dass sie eben entsprechend für den jungen Menschen einen Platz anbietet oder dass man eine Hilfe einbaut oder je nachdem. Aber wichtig ist hier dieses Informieren, ganz wichtig, aufklären, sie auf Ideen bringen. Genau, und der präventive Ansatz. Und dann eben, wenn es Betroffene gibt, dass man ihnen eben die Beratung anbietet. Und wenn sie zur Beratung eben jemanden mitbringen, zu dem sie Vertrauen haben, dann sitzt sie eben auch mit dabei oder er. Und wir gehen eben an die Orte. Genau. Bei Rosa würde ich sagen, da gibt es ja schon diese Vorgeschichte. Also da gab es schon viele Versuche oder es gab da auch schon mal eine Flucht. Und für das Mädchen ist klar, es gibt keine Chancen mehr in der Familie. Für mich, ich habe nur diese Möglichkeit, anonym leben, und mein Ziel ist Selbstständigkeit erlangen. Und da eben auch begleitet zu werden. Und hier sehe ich also die pädagogische Arbeit eben in der Begleitung dieser doch auch wichtigen Lebensphase, wo sie lernen müssen, außerhalb des Elternhauses eben ein Leben leben zu lernen, viele Themen nachzuholen, weil sie nicht altersentsprechend sozialisiert sind, und das, also zum Beispiel einen Schulabschluss nachholen, eine Ausbildung machen. Und das andere ist ja auch nochmal, die Ressource Familie ist weg. Und da gucken wir eben, ja, was man da eben auch gewinnen kann. Religion kann, ist eine Ressource in jedem Fall. Und das unterstützen wir auch. Wir tun zum Beispiel eben auch die Feste feiern, die Sie von zu Hause kennen, was Ihnen wichtig ist. Wir tun zum Beispiel, wenn eben Einzelne fasten, es fasten nicht alle. Da wird auch kontrovers diskutiert, das finde ich blöd, finde ich dumm, oder die haben ja auch unterschiedliche Erfahrungen, aber dass wir eben darauf auch achten, dass wir dann manchmal gemeinsames Fastenbrechen machen und so weiter. Also nur, um einfach nochmal den Bezug auf das Thema zu setzen. Und was uns wichtig ist, eben in den Räumen von Rosa, diese Neins, ne? Also diese Einladung auf Neins, dass sie lernen, Nein zu sagen, einfach um zu lernen, dass sie sich schützen lernen. Weil das sind natürlich Mädchen, die im Elternhaus, wo es ihnen eben nicht gut ging, wo sie jahrelang Gewalterfahrungen gemacht haben, familiäre Gewalt, psychische, seelische, sexuelle und so weiter. Und manchmal eben auch Zwang, ein Kopftuch zu tragen. Das gibt es natürlich auch, in jedem Fall. Und dann haben wir manchmal eben Einzelne sitzen, die sich nie trauen, ein Kopftuch eben abzulegen, weil dann die Schuldgefühle da sind. Und da tun wir eben in diesen Räumen eben auch kritisch diskutieren. Ne? Ist es jetzt schlimm oder was wird jetzt Allah sagen oder wie auch immer. Einfach offen, weil wir können Ihnen das nicht abnehmen, sondern Sie müssen selber bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen, was auch immer da ist.
Wenn es jetzt darum geht, dass zunächst mal die Situation so abgeklärt wird, was du vorhin bei der Beratung gesagt hast, könnte es sein, dass junge Menschen, die am Zentrum für Islamische Theologie ausgebildet werden, in diesem Masterstudiengang, dass die da auch irgendwann mal wichtige MitspielerInnen werden? Also ist das ein Feld sozusagen, das da relevant wird?
In jedem Fall, denke ich. Ja, auf jeden Fall, weil in den Masterstudiengängen sind zwei Praktikum angedacht, wo die Studierenden einen Großteil auch zum Beispiel im dritten Semester in der Praxis verbringen. Und wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre analysiere, wo haben die meisten Studierenden ihre Praxis dann auch absolviert, dann ist es tatsächlich in den offenen Strukturen der sozialen Arbeit, also und durchaus auch in den Familienberatungen, in Mädchenarbeit, Jugendarbeit und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr relevant auch, und gerade auch in diesen Themenbereichen.
Ja, ich kann vielleicht mal noch was zu dem offenen Setting sagen, weil das ist natürlich ein bisschen anders als zum Beispiel bei euch. Also bei uns ist natürlich in den offenen Angeboten erstmal eine Vertrauensbeziehung notwendig, um auch über bestimmte Themen ins Gespräch zu kommen und dann natürlich auch eine parteiliche Haltung. Also bei uns ist es natürlich immer so, dass die Mädchen im Zentrum stehen und dass wir sie auch als Expertinnen in ihrer Lebenswelt wahrnehmen und dass sie sozusagen entscheiden, in welche Richtung soll es gehen, wo können wir vielleicht Handlungsspielräume erweitern, wo können wir Strategien entwickeln. Und natürlich würden wir auch dann Kontakt aufnehmen zu anderen Fachstellen oder uns oder zu Netzwerken oder Erfahrungsaustausch suchen, weil natürlich ist auch bei uns das Kindeswohl die rechtliche und fachliche Grundlage der Arbeit, was natürlich für alle Mädchen und junge Frauen gilt.
Taucht bei euch das irgendwie auf, das Thema?
Ja, also ich kann mich ein bisschen meine Vorrednerin anschließen. Bei uns ist es so, dass wir sogar also Vorprävention und vor Safe Space und so nochmal, glaube ich, einen Schritt davor sitzen. Also wir unterstützen ja vor allem die selbstorganisierte Jugendarbeit, das heißt Jugendliche, die Jugendarbeit für Jugendliche machen. Und da vertreten wir auf jeden Fall den Ansatz, hey, um selbstbestimmt zu leben, muss man erstmal selbstbewusst sein. Und wir wollen das fördern, dass man nicht trotz Religion, sondern mit und vielleicht sogar durch seine Religion selbstbewusst ist. Also meine Identität als Muslimin ist auch ein Teil meiner kompletten Identität, also meine religiöse Identität ein Teil meiner gesamten. Wir wollen halt so die religiöse Identität stärken, indem wir halt das islamische Wissen fördern, aber auch die Selbstbestimmung, also ganz klar auch begründet auch durch die Theologie. Also wir sagen, das Kopftuch kann auf gar keinen Fall irgendwie islamisch bedingt begründet erzwungen werden. Also das ist ganz wichtig auch für die jungen Mädchen zu wissen, so, also es ist nicht islamisch, das Kopftuch zu erzwingen, und das ist dann auch eine Argumentation, die sie dann vor ihren Eltern vielleicht anwenden können, falls es dann die Situation sich ergibt. Und aus der Praxis kann ich vielleicht erzählen, dass man als Jugendklarstellerin auch ganz krass also Vertrauensperson ist. Mhm. Also als ich selber noch Jugendgruppenleitung war, sind ganz oft Mädchen zu mir gekommen, gerade deswegen, weil ich Muslimin bin, weil ich jung bin, weil ich Mädchen bin, weil ich vielleicht auch aus einem konservativeren Kontext komme, und die sagen, komm, hey, ich überlege mir Kopftuch zu tragen, ich überlege mir Kopftuch abzusetzen, das sind meine Gedanken so, was denkst du dazu? Und das ist einfach ganz krass wertvoll, Leute zu haben, mit denen sich die jungen Mädchen identifizieren können. Also bei mir ist, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass einfach die Hemmschwelle, oder ich kann es auch von mir selber sagen, für mich selber wäre die Hemmschwelle einfach viel, viel niedriger, zu jemandem zu gehen, mit dem ich mich selber identifiziere, als vielleicht zur Schulsozialarbeiterin, die dann sagt, oh krass, brauche ich Muslimen, das ist so und so, oh Gott, direkt Jugendamt anrufen und das Kind raus aus dieser Familie, sondern ja, also so und so ist es bei mir, vielleicht kennst du es auch, und also einfach einen Raum schaffen, in dem die Mädchen sich wohlfühlen, eventuelle Probleme anzusprechen und wo sie auch wissen, okay, da bin ich mir zugehört, da werde ich nicht direkt als Ungläubige verschrien. Da das sind Leute, die Ahnung haben und die mich im schlimmsten Fall irgendwie an weitere Ressourcen verweisen können. Also genau, das ist so unser Ansatz.
Mhm.
Ich würde gern angesichts der fortgeschrittenen Zeit ein bisschen zusammenraffen sozusagen und jetzt eher nochmal so ganz präzise von euch gern wissen, wer kann sich in welchen Situationen mit welchen Fragen an euch wenden, also wo seht ihr euch sozusagen als Anlaufstelle? Und dann können wir vielleicht die wichtige Frage, was ihr an eine gesellschaftliche Debatte eigentlich für Anforderungen habt, damit sich das Bild von jungen Frauen verändert, gesellschaftlich, das können wir vielleicht auch verbinden mit Antworten auf Fragen, die es noch aus dem Publikum gibt, ne? Weil sonst wird das Ganze zu knapp. Vielleicht erst nochmal so eine kurze Runde, wer kann sich mit welchem Anliegen an euch wenden?
Also bei Yasemin, wie gesagt, Baden-Württemberg war das Angebot, wenn Interesse ist. An Präventionsveranstaltungen gehen die Kollegen eben an die Schulen landesweit und bieten ein Modul an zu Kinderrechten, Jugendrechten, Mädchenstärken. Also da gibt es unterschiedliche, die man buchen kann. Ansonsten eben, wenn es
betroffen ist.
Und das Zweite ist eben, ja, wenn es eben betroffene Mädchen ab 12 bis 27 Jahren, auch männliche Jugendliche, die sich eben in Konfliktsituationen befinden, können sich an die Beratungsstelle wenden mit Vertrauenspersonen und wir schauen dann eben, was ein guter Ort sein kann, wo sie beraten werden können. Genau, und Rosa ist sozusagen dann ein längerfristiges Wohnangebot für betroffene junge Frauen, junge Migrantinnen, die anonym leben müssen.
Also ich habe ja auch schon einiges zu unseren Angeboten gesagt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir auch Workshops an Schulen machen zu verschiedenen Themen mit Schulklassen oder mit FSJlerInnen oder auch ErzieherInnen-Ausbildung zu den Themen Antidiskriminierung, Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung und solidarischer Bildung. Und zu uns kann man auch mit allen möglichen Beratungsanliegen kommen und wir würden dann auch weiterverweisen, wenn es sozusagen bei uns jetzt nicht weitergehen kann mit der speziellen Beratung. Und ansonsten haben wir eben verschiedene offene Angebote, Freizeitangebote, Ferienprogramme, Workshops und so weiter.
Bei uns, wir bieten ja den Masterstudiengang an. Ich muss sagen, innerhalb des Masterstudiengangs, wir bieten jetzt nicht spezifische Workshops jetzt zu Antiradikalisierungarbeit oder auch speziell zu antimuslimischem Rassismus. Was wir machen, ist es tatsächlich so, in Kooperation einen Workshop anzubieten, mit dem Ziel, überhaupt Diskriminierung im Alltag entgegenzuwirken, also um Gleichberechtigung. Also das ist wirklich ein Thema, die dann auch oft diskutiert wird in Seminaren, wovon wir auch auf jeden Fall ist das auch zu profitieren, die Erfahrung der anderen, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch im internationalen Kontext. Wie geht man überhaupt damit um? Wie ist das Thema überhaupt muslimische Religiositäten im Alltag? Ja, wie wird das zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden erlebt? Und davon merke ich, das muss ich auch dazu sagen, dass wir ein bisschen langsam sind hier auch, dass die anderen Länder etwas vorangeschritten sind, auch gerade in den Niederlanden, was der Arbeit mit dem interreligiösen Dialog und gerade was die Seelsorge anbetrifft. Ja. Ich komme auch zu dem Satz auch zurück, was bieten wir, ich meine, wir bieten jetzt nicht jetzt vor allem jetzt einen Masterstudiengang, natürlich sind Sie herzlich willkommen auch zu studieren, aber was ist tatsächlich, was die Studierende und ich auch eine gute Idee finden aus der Erfahrung, ist das tatsächlich Lernen in Begegnung. Dass auch dieses, auch in Pädagogik und Bildung, dass man sich nicht verfängt von dieses großen Monster, diese antimuslimische Rassismus an sich, sondern das versucht man wirklich auch mit Haltung und Reflexion auch dagegen zu kommen. Ich meine, wir reden ja über antimuslimischen Rassismus, über Muslime, aber wenn ich mal schaue so in Deutschland, wir haben ungefähr mehr als 5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens, die hier leben. Und diese Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, haben ihre eigene biografische Erfahrungen, ihre eigene kulturelle Erfahrung, Sozialisation. Und jeder von ihnen ist auch ein Unikat und jeder von ihnen lebt auch die Religion anders im Alltag. Und auch der Islam an sich ist vielfältig, deswegen würde ich eigentlich den Begriff den Islam auch nicht nehmen, sondern wenn überhaupt, dann denke ich über muslimische Diversitäten und versuchen auch so irgendwie in Begrifflichkeit zu arbeiten, was kann man auch so als positives Synonym vor jetzt, also antimuslimische Rassismus, also weil ich meine, unsere Studierenden im Alltag sind nicht nur Muslime, sondern die sind auch Teil Deutschland, ja, die sind die Bevölkerung hier, die auch wählen geht, ja, die sind auch die vierte Generation hier, die sind Mütter, ja, die sind Töchter und die haben auch vielleicht Arbeitssorgen oder auch Studienstress, also wie alle anderen Studierende auch, die sind nicht nur, also mehr als nur Muslime. Ja, das möchte ich auch damit sagen.
Zu Födem würde ich nochmal sagen, also wir bieten ja die Jugendmentoren- und Dialogsbeauftragten-Ausbildung an für junge Muslime, die sich in der islamischen Community und in der Jugendarbeit engagieren wollen. Und Mentor bietet weiterhin die Workshops an, also wie gesagt, für SchülerInnen, für Auszubildende zu den Themen grundbezogene Menschenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit oder antimuslimischer Rassismus. Und die Nebenfrage war ja noch, was wir dazu beitragen, das Bild von muslimischen Frauen weniger einseitig zu gestalten. Und ich glaube, ganz treffend ist da eine Situation, die mir eine Kollegin von Mentor letztens erzählt hat. Sie ist Studierende für islamische Religionslehre und Englisch auf Lehramt und sie hatte ihren Einsatz an der Schule, also von ihrem Studium jetzt im Referendariat. Und eine Schülerin ist nach der Stunde zu ihr gekommen, sie hat Englisch unterrichtet und sie hat gesagt, Frau XY, ich wollte Ihnen sagen, Sie sind für mich mehr als nur eine Lehrerin. Und sie so, okay, danke, aber was meinst du damit? Und sie so, ja, also ich trage selber zwar kein Kopftuch, aber ich finde es so schön, jemanden zu sehen, der aussieht wie meine Mutter, wie meine Tante, mit dem ich mich identifizieren kann, von dem ich weiß, und die hat studiert und die ist Lehrerin und sie ist nicht nur Muslimin und sie ist nicht nur irgendwie Mutter und hinterm Herd. Und also das weiß ich natürlich, aber das auch zu sehen, ist einfach nochmal was anderes und ich mache mich total glücklich, dass sie an unserer Schule sind. Und es hat mich voll gerührt, als sie mir das erzählt hat, weil es einfach so, auch zu diesem Thema so gut passt. Also muslimische Mädchen sind nicht nur muslimische Mädchen, nicht nur muslimische kopftuchtragende Mädchen. Also sie darauf zu reduzieren mit dieser Initiative, ist einfach, also bewirkt genau das Gegenteil, was sich die Initiative eigentlich verspricht.